Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Ist es nicht wunderschön hier am Lagerfeuer mit eurem Lieblingspodcast Berufsjugendlich? Herzlich willkommen zu Folge 16. Schön, dass ihr alle hier in virtueller Runde mit uns am Lagerfeuer sitzt. Naja, es stimmt jetzt auch nicht so ganz. Ich sage Bonjour, Bonjour de Paris, hallo Jendrik, schön dich zu sehen und zu hören. Bonjour sage ich natürlich deshalb, ich bin in Frankreich, ich bin gerade in Paris und übe ein bisschen mein Französisch. Wo bist du denn?
Ich bin nach wie vor auf Borkum, Anna, eine wunderschöne Insel. Ich kann dich nur noch mal sagen, hab jetzt noch, wenn der Podcast hier läuft, 5 Tage vor mir, bin schon seit 3,5 Wochen hier, mache nach wie vor das Ferienprogramm hier für die Inselkinder. Es ist wirklich schön. Wir hatten gestern einen tollen Sonnenuntergang und es ist einfach wirklich eine ganz, ganz erholsame Erfahrung, die man hier macht, auch mit den Kindern zusammen. Das hat sich jetzt auch entwickelt über 3-4 Wochen. Man wird so angesprochen in der Stadt. Hallo Jendrik und so. Das ist wirklich sehr süß. Die Insel ist total voll. Viele junge Menschen, viele VolleyballerInnen, Gruppen, Freizeiten. Also hier ist gerade richtig was los.
Ich bin ganz leidvoll, wenn du sagst, dass das Wetter gut ist bei euch. Ich habe hier jetzt in Paris 2 Tage voller Regen hinter mir. Ich bin hier bei den Olympischen Spielen mit der Sportjugend Nordrhein-Westfalen. Und am Freitag haben sich ja auch einige von euch die grandiose Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auf der Seine gesehen im Fernsehen. Ich hätte sie auch gerne live gesehen. Ich habe sie aber auch nur auf dem großen Screen gesehen in der deutschen Fanzone. Im strömenden Regen. Meine Schuhe sind immer noch nicht trocken. Und du sagtest gerade Volleyball. Ich war gestern, ich kann es immer noch nicht glauben, es hätte mich jemand kneifen müssen. Unter dem Eiffelturm in Paris ist das Beachvolleyballfeld aufgebaut. Und ich war beim Beachvolleyball. Es regnete, aber die Stimmung war mega gut. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt seit ein paar Tagen hier bin, weil internationale Jugendarbeit und Jugendbegegnungen sind gerade in diesen turbulenten Zeiten wichtiger denn je. Hier von der Sportjugend NRW sind, ich glaube, so 140, 150 junge Menschen unterwegs. Wir machen Workshops. Es geht natürlich um Sport und Spiel. Alle bewegen sich dauernd und alle haben immer Sportklamotten an. Natürlich gehen wir auch zu verschiedenen Spielen und Wettkämpfen. Aber gestern war zum Beispiel auch eine Gruppe in Disneyland. Also es ist halt eine Freizeit, die total, sagen wir mal, divers auch in der Programmgestaltung besetzt ist. Heute fährt eine Gruppe nach Schloss Versailles. Da sind auch einige schon sehr, sehr aufgeregt. Und es ist auch für mich ein einmaliges Erlebnis. Und ich gebe es auch offen zu, endlich mal wieder Zielgruppenkontakt. Du bist ja auch gerade mit Kindern und Jugendlichen unterwegs. Ich merke, dass mir das so ein bisschen abhanden gekommen ist in den vergangenen Monaten, die viele Arbeit mit den MultiplikatorInnen, mit Leitungen und tatsächlich im bundespolitischen Business haben meine Sehnsucht größer gemacht, endlich wieder mit jungen Leuten zusammen was zu machen. Und darum geht's heute auch in unserer Folge, Jendrik. Wir sprechen heute über das Thema Ferienfreizeiten, Zeltlager und Co. Und da bringen wir beide auch ganz schön viel Erfahrung mit.
Ja, ich freue mich sehr über das Thema, weil ich so bei der Vorbereitung gedacht habe, ja, das ist eigentlich so mein Einstieg in die Jugendverbandsarbeit gewesen. Und da gibt's immer so die Frage, Herr Jendrik, wie bist du eigentlich zum CVM gekommen oder zu dieser ganzen Sache mit so jungen Menschen? Und tatsächlich war es eine Jugendfreizeit, die da die Tür geöffnet hat. Ich habe mich damals in Schweden, als ich 14 war, für eine Jugendfreizeit nach Schweden angemeldet, habe gedacht, boah, wenn ich da mitfahre auf eine Freizeit von diesem Jugendverband, dann muss ich da ja auch Mitglied sein. Also bin ich eingetreten, habe dann im Bus nach einer Stunde gemerkt, niemand sonst ist Mitglied in diesem Jugendverband und die fahren trotzdem auf die Freizeit mit. Wow, fand es dann aber irgendwie so gut. Meine Eltern haben gesagt, komm, 2 Euro pro Monat bezahlen wir dir. Läuft bis heute über deren Konto, auch ganz witzig. Und dann war ich irgendwie dabei und habe Freizeiten immer mitgemacht in Frankreich, in Kroatien, in Spanien. Und irgendwann darf man dann ja auch selber mal begleiten. Irgendwann durfte man dann leiten. Ich wurde als junger Mensch da entdeckt sozusagen. Die Jugendreferentin damals, Anna Kegler, hat irgendwie was in mir gesehen und gesagt, hey, ist doch cool und so. Und beim Singstar, du blühst ja voll auf und du findest auch das, hier Bibelarbeiten hieß das damals, findest du gar nicht so langweilig wie manche andere, willst du nicht mal mitmachen und dann kann man so nach und nach irgendwie da rein. Also auch das schon mal vorweg gesagt, es waren immer Personen, die diese Freizeiten besonders gemacht haben. Das war nicht unbedingt der Strand oder das Meer auch, aber vor allem Personen, die in einem was gesehen haben. Und das, was ich da gelernt habe, das kann ich heute auf ganz viele andere Dinge übertragen. Ob das so ein Ferienprogramm hier ist, ob das beruflich in der Erwachsenenbildung gewesen ist, auf den Freizeiten habe ich mich zu dem entwickelt, zum großen Teil, was ich jetzt bin.
Ja, ich war ja mit 9 Jahren zum ersten Mal als Teilnehmerin im Zeltlager der KJG Freudenstadt, da wo ich herkomme, dabei. Ich glaube, meine Eltern haben mich angemeldet und gar nicht so groß irgendwie drüber nachgedacht, was das bedeutet, in der KJG dabei zu sein und dass ich irgendwie jetzt mit 40 sage, ja, ich bin immer noch KJGlerin aus ganzem Herzen. Ich war dann, glaube ich, 4 oder 5 Mal als Teilnehmerin im Zeltlager dabei und die Zeltlager meiner Heimatgemeinde fanden immer in Süddeutschland statt. Ich bin selber aus Süddeutschland, also es ging immer darum, die Fahrten auch relativ kurz zu halten. Deshalb war ich auch erstmal nicht bei internationalen Geschichten dabei. Dann musste man, wenn man 14 war, mit 15 ein Jahr Pause machen, um dann mit 16 als Leiterin das erste Mal dabei zu sein. Das habe ich auch gemacht und war dann mit 16 zum ersten Mal als Zeltleiterin dabei. Mit 18 war ich dann Hauptleitung im Zeltlager. Und danach habe ich mich selber in den alten Teil geschickt und nur noch Küchenleitung gemacht. Und da gehört ja auch dazu, ne? Ich liebe es zu kochen und ich habe auch wenig Schwierigkeiten, so für 100, 150 Leute zu kochen. Irgendwann hat man das mal so drin, zu jonglieren, in großen Pfannen, in großen Töpfen zu kochen und den Lidl leer zu kaufen. Also mit 8 Einkaufswägen einmal durch den Lidl zu ziehen. Und das fand ich einfach geil und das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Und weil übrigens hier, liebe Grüße an die Verbandslandschaft, die Leute immer sagen, KJG, ne, katholische junge Gemeinde, die machen ja gar keine echten Zeltlager. Das sind ja immer nur Hausfreizeiten. Nein, bei uns war es immer ein richtiges Zeltlager mit richtigen Zelten und so richtig draußen die ganze Zeit. Und habe heute Morgen auf Instagram gesehen, habe ich heute Morgen so ein bisschen durchgescrollt, dass meine Heimatgemeinde, ist jetzt kein KJG-Zeltlager mehr, die sind nicht mehr in der KJG. Die haben heute Morgen auf Insta gepostet, dass sie jetzt heute fertig geworden sind, damit alle Zelte aufzubauen. Denn jetzt geht, ich nehme an, Montag, kommen jetzt wieder die Kinder und es ist wieder Zeltlager meiner Heimatpfarrei. Und ich empfinde da schon, Jendrik, so ein bisschen Wehmut. Aber nochmal als Leitung dabei zu sein, auch als Küchenleitung nicht. Freizeiten laufen heute anders, Eltern sind anders, Kinder sind anders. Ich finde es wichtig, dass wir uns da weiterentwickeln und trotzdem merke ich auch, ich habe jetzt einfach auch eine andere Haltung. Mit 40 jetzt nochmal, sorry an die ganzen Pfadis da draußen, mit 40 nochmal irgendwie Leitung zu machen, da würde ich mich jetzt nicht mehr so wohlfühlen.
Ja, es hört man, glaube ich, so ein bisschen auf das Team an. Also ich habe da auch schon drüber nachgedacht, jetzt nochmal einmal eine Freizeit im Sommer mitzumachen. Das war meine Alternative zu Borkum, irgendwo auf eine Zeltfreizeit mitzufahren. Aber ich glaube, es geht nur dann, wenn du Leute dabei hast, die ungefähr denselben Ansatz der Freizeit fahren, auch auf einer pädagogischen Ebene. Ne? Da gibt's ja einfach verschiedene Stile, die man hat und alle sind auch irgendwie okay. Aber ich glaube, das merke ich ja auch hier, das wäre mir dann irgendwann zu anstrengend, wenn man seine eigene Überzeugung erst noch durchbringen muss oder dagegen arbeitet, weil man einfach merkt, das kommt da nicht so ran. Also ja, aber spannender Gedanke.
Ja, also das finde ich total gut, was du sagst. Also ich krieg's auch körperlich vielleicht auch einfach nicht mehr hin, machen wir uns nichts vor.
Anna, also, du bist topfit.
Ich bin topfit, aber im... Ich finde, Isomatten Körperverletzung. Für mich sind Isomatten Körperverletzung. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich finde Feldbetten ganz toll. Und ich hatte die letzten Male, bei denen ich Küchenteamerin war, beziehungsweise Küchenleitung, ein ganz tolles Team. Und liebe Grüße an Nils, der nachts für uns alle immer noch Wärmflaschen gemacht hat und die jeweils in unsere Schlafsäcke des Küchenteams so reingeworfen hat. Weil es halt einfach auch, wenn du in so einem zugigen Donautal-Zeltlager unterwegs bist, ich schaff das nicht mehr. Mir ist dauernd kalt und heiß und Mücken und das ist ja auch okay, finde ich. Aber ich habe auch das Gefühl, Jendrik, dass sich das bei Kindern, Jugendlichen, aber auch bei Eltern irgendwie verändert, so der Blick darauf, was zumutbar ist. Also wie wir früher irgendwie 10 Tage, 14 Tage oder mit Vor- und Nachlager noch länger ewig am Stück weg waren und auch die Kids keine Handys hatten. Ne? Also Kinder waren halt nicht erreichbar. Ich habe das Gefühl, da hat sich schon noch was verändert. Es gibt immer mehr Freizeiten ohne Übernachtung, also nur so Tagesfreizeiten, Stadtranderholungen oder so. Und auch immer kürzere Freizeiten. Und da kann man jetzt mutmaßen, ist es, dass die Kinder das nicht mehr so können oder dass die Eltern das auch nicht mehr so aushalten. Aber ich glaube, die Digitalisierung hat da ihren Teil dazu beigetragen. Wie eng will man in Kontakt sein? Wollen die Eltern immer wissen, was die Kinder machen? Also da haben sich die Ansprüche, glaube ich, auch ganz schön verändert. Und boah, in der Küche, ich fand es schon auch echt anstrengend. Ich habe damals noch Fleisch gegessen. Ich habe immer ein Fleischgericht gemacht, immer ein vegetarisches Gericht. Und dann kamen halt mit der Zeit so die weiteren Allergien und so dazu. Also Zöliakie und Unverträglichkeiten und so weiter. Und das ist nicht trivial heutzutage, bedürfnisorientiert und auch ne, mit Blick auf Allergien, Unverträglichkeiten, so sei es eben auch nur Frühstück zu gestalten. Das ist nicht einfach. Und was können da ehrenamtliche TeamerInnen noch leisten an Elternabenden, an Elternarbeit? Und das ist ganz schön viel Verantwortung, finde ich.
Ja, und die kürzeren Freizeiten resultieren ja oft auch aufgrund finanzieller Engpässe, ne? Also es können sich viele Menschen gar nicht mehr leisten für 650, ich habe jetzt irgendwo gesehen, 14 Tage, 820 Euro Jugendfreizeit nach Schweden. Das kann man sich ja gar nicht oder können sich viele Menschen gar nicht mehr leisten. Und deswegen gehen dann auch manche Verbände hin oder auch Ortsgruppen und sagen, wir machen lieber eine kürzere Freizeit. Die kostet dann nicht ganz so viel. Wir lassen die Übernachtung weg, was ja oft ein großer Kostenfaktor ist. Das finde ich total spannend. Und auch, was du sagst mit den Allergien und so. Du hast ja als Freizeitleitung so einen riesen Ordner. Der Ordner wird ja gefühlt immer größer. Wir kommen ja später auch noch auf andere Dinge, auch so Dinge wie Prävention und Co. Und da musst du immer erst gucken, okay, was habe ich jetzt? Habe ich die Krankenkassenkarte, der Notfallpass? Früher war das bei uns eine Seite, sage ich auch schon früher. Jetzt hast du 6, 7 Seiten, wo man das alles ankreuzen muss. Was darf das Kind, was darf es nicht? Das ist alles richtig, ne? Also das soll ihr nicht falsch verstanden wissen, dass es irgendwie unnötig ist. Aber der Aufwand ist, finde ich, sehr, sehr hoch. Und gerade wenn wir über Ehrenamtliche reden, wo viele Freizeiten ja von Ehrenamtlichen noch gemacht und auch geleitet werden, kommen wir später nochmal intensiver zu, kann man da eigentlich nur jetzt schon den Hut vorziehen, was da vor allem im Sommer in diesen Monaten da geleistet wird.
Ja, das ist wahnsinnig anstrengend für die Ehrenamtlichen. Es ist auch für die Kinder anstrengend. Und weil du es gerade so, du hast es selber so gesagt, ja, früher. Ich finde es ja super gut, dass wir uns weiterentwickeln. Es gibt einfach immer mehr Themen, die uns beschäftigen. Also gerade so die Frage von Präventionsarbeit, Alltagsrassismus, Kinderarmut. Für viele Verbände ist gerade die große Frage, wie gehen sie mit dieser Cannabis-Legalisierung um? Also wir müssen sozusagen immer an ganz vielen Themen dranbleiben. Und das ist von der Hauptleitung eines Zeltlagers oder einer Freizeit oder Hauptverantwortliche. Puh, ist das ganz schön viel, was man da beachten muss. Und gleichermaßen entwickeln sich auch Diskurse weiter. Wir haben auf Instagram so ein bisschen gefragt, was so eure Themen sind, über die ihr gerne hier in dem Podcast was hören wollt. Und ich habe eine Sache, über die ich jetzt auch nochmal sozusagen mich selber als Teamerin anders reflektiere, nämlich ob es sich so bei Nachtwachen, also Kinder bleiben nachts am Lagerfeuer wach, um zu gucken, ob da Überfäller kommen und die Fahne klauen. Also ich zitter schon bei diesem Wort Überfäller und Fahne klauen, weil also ich gucke da jetzt anders drauf. Ich frage mich, inwiefern wir da vielleicht auch grenzüberschreitend waren, indem wir so 9-10-Jährigen irgendwie gesagt haben, nee, also bis Mitternacht bleibt ihr aber mit eurem Stockbrot am Lagerfeuer wach, falls da Überfäller kommen. Und das waren ja so 9-Jährige, die sind halt müde nach auch so einem Tag irgendwie, der ganz aufregend war. Und wie ernst haben wir da auch diese Art von Bedürfnisorientierung genommen? Dann, boah, ich erinnere mich selber, wie viel Überwindung mich das gekostet hat, so bei Geisterpfaden mitzulaufen, ne, wo ich erschreckt wurde. Wie zeitgemäß ist das noch? Wie zeitgemäß sind eben auch so Sachen wie Fahne klauen, Überfall oder dass es auch so natürliche Praxis ist, auch weil es praktisch ist, muss man sagen, dass man im Zeltlager häufig so abgelegte Bundeswehrklamotten trägt. Die sind robust, die sind praktisch, die lassen sich einfach super leicht handeln. Aber irgendwas in mir sagt jetzt auch so viele Jahre später, ja, es ist es nicht auch manchmal grenzüberschreitend gewesen, haben sich da nicht so bestimmte Praktiken auch eingeschlichen, Lieder, die wir gesungen haben, in denen das N-Wort vorkam, ne? 10 kleine N. Also es ist super, dass wir uns weiterentwickeln. Es ist ganz wichtig, dass wir das thematisieren. Und deshalb finde ich es eben auch so wichtig, dass ich jetzt selber nicht mehr mit meinem früher haben wir das aber so und so gemacht, da immer noch rumhänge, sondern dass ich als Hauptberufliche diese Diskurse und diese Diskursräume gestalten kann.
Ja, wir müssen uns halt reflektieren. Ich glaube, wenn wir älter sind, dann und auf Freizeiten noch sind oder an unsere früheren Freizeiten denken, dann schadet es nicht mal zu schauen, wie war man da eigentlich. Ich mache das regelmäßig. Wenn ich dran denke, mit 18, meine erste Freizeit als Teamer, da hatte ich überhaupt kein Nähe- und Distanzverhältnis. Da war meine Schwester mit dabei, gefühlt, ne, mit ihren Freundinnen und so weiter. Dann erzählt man doch mal Sachen aus dem Team, würde ich heute nicht mehr machen. So, der Altersabstand war sehr gering. Bestimmte Spiele, die man gemacht hat, bestimmte Aussagen, bestimmte Verhaltensweisen. So, das ist ja auch alles irgendwie ein Lernprozess gewesen. Wenn ich mit dem Wissen von heute, was natürlich auch mit der pädagogischen Profession zu tun hat, dann schaut man da anders drauf. Da würde ich manche Dinge komplett anders machen. Aber es waren ja trotzdem gefühlt alle glücklich auf dieser Freizeit. Erstmal als Gesamtkollektiv. Wahrscheinlich nicht alle. Aber es hat ja funktioniert. Sie sind ja alle nach Hause gekommen. Es gab bestimmte Sachen, es gab Traditionen und so. Aber ich finde das, was du sagst, genau richtig zu wissen. Ja, wahrscheinlich war auch da nicht alles gut. Und welche Dinge kann man heute besser machen? Zum Beispiel auch im Bereich Prävention.
Genau, wir wollen jetzt Zeltlager und Freizeiten und so nicht runterreden. Das ist jetzt wirklich von so zwei alten Leuten die Reflexion und eher der Wunsch, dass wir das Thema Freizeiten, Zeltlager als Thema groß und wichtig halten, weil es eben der Kern ist unserer Arbeit. Und wir haben euch gefragt, liebe ZuhörerInnen, was denn eure liebsten Zeltlagererinnerungen sind. Wir haben viele Nachrichten, viele Sprachnachrichten bekommen und würden euch gerne mal so ein paar vorspielen. Wir beginnen mit einer Sprachnachricht von Caro Jobst. Ihr erinnert euch, die war auch zu Gast bei uns im Podcast und die hat uns live von einer deutsch-tschechischen Jugendbegegnung eine Sprache geschickt und man hört's auch.
Wie man im Hintergrund vielleicht ein bisschen hört, bin ich gerade als Teamerin auf einer Ferienfreizeit, auf einer deutsch-tschechischen, und wir waren heute ganz lange wandern. Und da gab es wieder ganz, ganz viele kleine Highlights, weil ich es immer irgendwie am schönsten finde, wenn man so hört und mitbekommt, wie sich Freundschaften bilden unter jungen Menschen. Vor allem, wenn das so junge Menschen sind, die nicht eine Sprache sprechen und aus verschiedenen Ländern kommen. Wir haben tschechische Jugendliche, deutsche Jugendliche und gerade auch einige ukrainische Jugendliche. Und ich glaube, das war für mich auch, als ich damals Teilnehmerin im Camp war, immer so das wichtigste Learning oder das, was ich ein Leben lang mitgenommen habe, ist dieses sich mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen austauschen und die in einem sicheren, teilweise auch moderierten Rahmen irgendwie kennenzulernen und so eben Respekt und ganz viel Wissen über andere Länder und so aufzubauen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Baustein von Friedensarbeit sein muss, gerade in den aktuellen Zeiten.
Und das, Anna, ist an mir zum Beispiel komplett vorbeigegangen als junger Mensch, diese internationale Arbeit. Ich hatte da keinerlei Berührungspunkte zu. Wir machen ja auch als CVM Youth Workers Camp weltweit und so. Das habe ich früher gar nicht mitbekommen. Für mich war das die Freizeit vor Ort, nach Schweden oder irgendwie an die Nordsee. Aber diese internationale Perspektive wurde mir gar nicht eröffnet. Kein Vorwurf. Aber ich merke so, boah, hätte ich da früher das davon gewusst und so eine Jugendbegegnung vielleicht mal mitgemacht, dann wäre nochmal ein ganz anderer Blick darauf gekommen.
Das geht mir ganz ähnlich. Also ich habe auch keine Jugendbegegnungen oder so internationale Jugendarbeit in meiner Jugend mitgemacht. Das kam dann eher immer erst ein bisschen später. Aber ich sehe das genauso wie Caro. Wie toll ist es eigentlich, dass es heutzutage übrigens auch dank der Digitalisierung so viele Möglichkeiten gibt, auch danach miteinander in Kontakt zu bleiben, sich über Grenzen hinweg zu verständigen. Wie gesagt, hier jetzt in Paris zu sein, ich spreche Französisch, das geht schon irgendwie einigermaßen, aber wir haben hier vor ein paar Tagen auch Spiele gemacht, nachmittags mit einem französischen Partner, einer Partnerorganisation, und mussten auch immer gucken, ne? Also wie können wir uns verständigen, wirklich auf einer sprachlichen Ebene, wenn wir doch alle sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Und es geht mit Händen und Füßen und mit Google KI im Zweifelsfall. Aber worum es geht, ist die Begegnung, diese interkulturellen Kompetenzen schärfen. Und da kommt es dann nicht drauf an, ob man jetzt den Subjonktiv perfekt bilden kann, sondern um viel mehr. Wir haben auch noch eine zweite Nachricht mitgebracht von Daniel Seiler vom Jugendleiter-Blog. Der war auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast und hat übrigens auf seinem Blog gerade ganz viele Tipps für Spiele und Co., für Zeltlager und Freizeiten. Und der verrät uns, was für ihn so hängen geblieben ist aus seiner aktiven Zeit als Freizeitleiter.
Hallo Anna, hallo Jendrik. Ihr wollt wissen, was meine Ferienlager- oder Zeltlagererfahrungen waren und warum Zeltlager wichtig sind. Nun, Zeltlager sind immer wieder neue Natur- und Gruppenerfahrungen, die für alle, die teilnehmen, eine ungewohnte Situation sichten. Hier müssen sich Kinder und Jugendliche finden und vielleicht auch mal neu erfinden. Und das ist eine große Chance für Kinder und für Jugendliche. Sie brechen aus starren Systemen wie Schule und Familie und haben Raum für Selbsterfahrung. Und genau dafür habe ich viele, viele Jahre Zeltlager sehr, sehr geschätzt. Eines meiner großen Highlights war ein Geländespiel, in der alle BetreuerInnen in verschiedene Rollen geschlüpft sind. Meine Rolle war die Hehehu, die Hexe mit dem hässlichen Hut. Ja, und darüber lache ich heute noch mit meinem Betreuerteam.
Ich habe auch Fotos gesichtet, Jendrik, vor ein paar Tagen, um die Social-Media-Arbeit hier für diese Folge vorzubereiten und habe alte Fotos gefunden aus dem Zeltlager. Und ich fand es so geil, wie viel Mühe sich ehrenamtliche Leitungen mit Kostümen, mit irgendwelchen Props gegeben haben, nur damit Kinder, damit die Teilnehmerinnen das die Möglichkeit haben, in so eine ganz andere Welt abzutauchen. Es war irgendwie Märchen war das Thema, ne? Daniel hat das ja auch gerade mit der Hexe gesagt. Märchen war das Thema und wie cool alle irgendwie aussahen. Das ist eine ganz besondere Qualität, finde ich, von Jugendfreizeiten. Dieses Kreative, dieses Ausleben und für Kinder und Jugendliche die beste aller Welten irgendwie zusammenzubauen.
Das war immer das, was ich am ungernsten gemacht habe, als Teamer mich als irgendwas verkleidet, irgendeine Rolle gespielt. Also das fühle ich überhaupt nicht für mich persönlich. Das ist überhaupt nicht meine Stärke und meine Gabe. Aber natürlich richtig cool, wie viel Zeit andere da reinsetzen. Bis ins kleinste Detail. Und dass dann auch gefühlt die ganze Freizeit mit dieser Rolle verbunden werden.
Jetzt sprechen wir ja gerade die ganze Zeit über eine bestimmte Art von Ferienfreizeiten und Zeltlager, nämlich von jugendverbandlichem Reisen. Und einige von euch werden sich fragen, na ja, aber was ist denn da das Besondere? Also an diejenigen, die jetzt nicht aus dem Jugendverband oder der Jugendarbeit kommen. Wir kennen diese Werbung, die so an Schulen reinflattert, Rainbow Tours, Ruf Jugendreisen und Co. Das unterscheidet sich nochmal ganz schön von dem, wie wir Freizeitarbeit oder wie wir Zeltlager und Co. kennengelernt haben, Jendrik, weil jugendverbandliches Reisen ist nicht kommerziell. Wir sind keine kommerziellen Anbieter. Wir kommen sozusagen aus dem 8. Sozialgesetzbuch. Sorry, wieder für Nerd Talk. Wir kommen sozusagen aus bestimmten gesetzlichen Rahmenbedingungen heraus. Und im Mittelpunkt von jugendverbandlichem Reisen steht Selbstorganisation und Selbstbestimmung. Und eben nicht dieser Servicecharakter. So, hey, wir haben euch hier jetzt so eine Freizeit gebaut. Ihr könnt jeden Tag aus 18 verschiedenen Workshops aussuchen. Und natürlich könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Naja, also wir gucken eben auch, dass Partizipation im Vordergrund steht beim verbandlichen Jugendreisen. Wir haben bestimmte Prinzipien, die uns wichtig sind. Und es kommt halt auch manchmal, ich will nicht sagen unprofessionell daher. Zeltlager sind hochprofessionelle Angelegenheiten. Also manchmal professioneller als so kommerzielle Angebote. Aber es geht vielmehr um eine gemeinschaftliche Frage. Nicht darum, einen Service von irgendjemandem in Anspruch zu nehmen, sondern aktiv mitzugestalten. Aber die Realität ist eben auch, dafür braucht es ein starkes Ehrenamt. Das also Ehrenamtliche bei uns in den Verbänden, also ich gibt manche, die kriegen eine Aufwandsentschädigung, aber meistens ist das komplett ehrenamtlich vorbereitet und zwar das ganze Jahr. Das ist nichts, was mehrere Wochen oder wenige Wochen vor der Freizeit stattfindet, sondern naja, also das muss halt ehrenamtlich gestemmt werden und hat nicht diesen kommerziellen Overhead wie bei anderen, aber hat halt auch totale Auswirkungen darauf, wie wir Lernräume gestalten. Und auch dazu haben wir eine etwas längere Sprachnachricht von Simon bekommen, der uns so ein bisschen erzählt, was für ihn die Besonderheit an jugendverbandlichem Reisen ist.
Hallo Anna, hallo Jendrik. Ja, wenn ich an meine eigenen Zeltlager denke, dann denke ich immer an eine schöne, einfache Welt, wo wir quasi den Alltag und alle Probleme darum herum hinter uns lassen konnten und irgendwie komplett abgeschottet waren in einem ganz anderen System. Das fand ich total schön. Heute blicke ich da eher aus so einer theoretischen Sichtweise drauf und finde Zeltlager und sowas als eigentlich die beste Extremismus- und Lernmöglichkeit. Weil auf der einen Seite Kinder und Jugendliche absolut lernen, da für sich und für andere Verantwortung zu übernehmen. Auch das Thema Hygiene, sich zu organisieren, auch Streits mal auszuhalten und auch zu lösen. Aber auf der anderen Seite auch als identitätsstiftend. Das heißt, man kennt die Codes, man weiß, was in der Morgenrunde passiert. Und das gibt irgendwie auch diese Identität für Kinder und Jugendliche, Teil von etwas zu sein. Und das ist so das, was ich heute vor allem mit den Zeltlagern verbinde, dass es Kindern und Jugendlichen die Chance gibt, irgendwo dazuzuhören und irgendwie quasi dadurch, durch eigentlich vergleichsweise simple Traditionen, sich etwas Zugehörigkeit zu fühlen und nicht irgendwelchen rechten Parolen hinterherzulaufen. Und das in einem so schönen Kontext, was für Familien gut stemmbar ist von den Finanzen im Gegensatz zu irgendeiner Ferienreise oder so. Deswegen immer noch für mich das Top-Produkt für den Sommer.
Auch da kann man ja drüber reden, Anna, stemmbar für alle Familien, ne? So, dass, aber was er über Identifikation sagt, man ist Teil von einem großen Ganzen, man ist was wert. Und das Gefühl, was da vermittelt wird, da kriege ich schon fast Gänsehaut, weil das habe ich auch genauso erlebt. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und dass wir eben mit unseren Freizeiten, besonders mit den Freizeiten, großartige Werkstätten der Demokratie sind. Um dieses Gefühl eben zu erzeugen, braucht's ja auch Leute, die das tun. Also es bringt uns ja nichts, wenn wir ganz viele Teilnehmende haben, aber keine Mitarbeitenden mehr. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, wie viele Ehrenamtliche sich jedes Jahr, besonders im Sommer, da die Zeit nehmen, nicht nur die Freizeit selber, sondern auch vorher das Vorbereiten. Es gibt ja teilweise 4, 5, 6 Teamtreffen, vielleicht auch eine Teamklausur, ein Vorbereitungswochenende, manchmal in Begleitung von Hauptamtlichen, aber eben nicht immer. Die meisten Freizeiten sind ja nun doch überwiegend ehrenamtlich gestaltet. Und das ist ein Punkt, auf den wir auch gerne eingehen möchten. Wie ist das eigentlich mit der Qualifizierung? Es ist oft so, bei uns war das so, ich habe es öfter gehört, dass so das Team auf einer Freizeit die Belohnung ist. Also wenn man sich das Jahr über ganz gut engagiert hat, so gefühlt bei 80% der Veranstaltung dabei war, ist jetzt so dahergesagt, ihr wisst sicher, was ich meine, dann durfte man mit auf die Freizeit, dann war das eine Art von Belohnung. Da ging es also gar nicht unbedingt immer darum, wie ist der denn qualifiziert und so. Juleika, super, muss man auch haben, aber jetzt nicht unbedingt passt es von den Gaben, von den Stärken, sondern ja, der ist ganz engagiert, der darf mitfahren. Aber wir brauchen ja, wenn wir hören, wie immer mehr Ansprüche auch an Freizeiten gestellt werden, an die Leute, die da mitfahren, dann brauchen wir Qualifikation. Und wie kann das eigentlich funktionieren? Die Juleika deckt das halt nicht ab. So Grundlagen, Entwicklungspsychologie, Spielepädagogik, das lernt man da super. Und wenn man das gut kann, dann hat man auf jeden Fall schon eine super Grundqualifikation. Aber was ist denn mit anderen Dingen? Wie ist das denn mit einer Gesprächsführung? Wie ist das mit den Themen der mentalen Gesundheit? Wie ist das mit Themen der Prävention? Wir erleben ja immer mehr Kinder mit Auffälligkeiten, mit psychischen Auffälligkeiten. Wie soll man das eigentlich als ehrenamtliches oder hauptamtliches Team auffangen? Nur weil ich pädagogische Fachkraft bin, kann ich ja nicht automatisch jedes Gespräch führen und auch nicht auf einer psychologischen Ebene. Also da kommen Ansprüche an Ehrenamtliche und an Mitarbeitende, auf die wir in den nächsten Jahren auch nochmal verstärkt eingehen müssen, um die Leute auch nicht, die Mitarbeitenden, in eine Überforderung zu bringen. Und so Themen, über die ich auch immer wieder nachdenke, ist, wenn ich Leute höre, die sagen, ja, wenn ich Jugendarbeit mache, stehe ich mit einem Bein im Gefängnis. Also was ist denn mit der rechtlichen Komponente eigentlich? Ja, wenn ich als TeamerIn qualifiziert bin, dann weiß ich ungefähr, okay, es gibt ja die Aufsichtspflicht, Jugendschutzgesetz und so weiter. Aber wenn wir über auch Eltern reden, die sich verändern, über Situationen, wo man vielleicht Angst haben muss, okay, handle ich jetzt rechtlich sicher, weil pädagogisch wäre vielleicht anders ein bisschen cleverer. Da muss man, glaube ich, im Blick haben, dass dieses Bewusstsein immer anders wird.
Ja, und wir haben jetzt gerade noch gar nicht dieses große C-Wort genannt, Corona. Also das, finde ich, ist halt, also fand es total krass in 2020, wo klar war, okay, es finden keine Freizeiten statt, es finden keine Zeltlager statt. Ah, finden sie doch statt. Unter welchen Bedingungen? Das Jahr drauf dann. Das sind keine Skills, die 16-, 17-jährige Leiterinnen natürlicherweise abdecken oder im Rahmen von Juleika gelernt haben. Ich würde auch sagen, wir Hauptberuflichen hatten das nicht gelernt. Wir waren ja auch vor dieser Situation. Und das, glaube ich, ist auch ein Teil der Realität, der wir uns jetzt stellen müssen. Was bedeuten sogenannte exogene Krisen, also Krisen, die von außen kommen, die jetzt nicht aus sorry, Salmonellen oder oh, das Lager wird überschwemmt. Ne? Diese Dinge, wo wir auch eine bestimmte Praxis haben. Was passiert mit diesen exogenen Krisen und was für Auswirkungen haben die nicht nur auf das Lager direkt, wenn sie passieren, während wir im Zeltlager sind, sondern 16-, 17-, 18-jährige Zeltleiterinnen haben jetzt auch Corona 3 Jahre miterlebt. Auch die sind psychisch gechallenged. Auch die brauchen eine bestimmte Art von Teamdynamik. Auch die brauchen Safe Spaces und können sich nicht 24 Stunden am Tag aufopfern für 9-, 10-Jährige, die auch gerade sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, um bedürfnisorientiert so sein zu können, wie sie sind. Ich glaube, wir müssen uns das für die kommenden Jahre, darum meinte ich das, ich freue mich auch so, dass wir diese Folge machen, nicht nur, weil gerade Sommer ist und alle im Zeltlager sind und so, sondern Freizeitarbeit wird immer, immer wichtiger werden für die Jugendarbeit und für die Jugendverbandsarbeit. Da liegen unsere Kernkompetenzen, aber wir müssen auch politisch darauf aufmerksam machen, ohne uns läuft das nicht.
Ein Mittel, was ja viele auch nehmen, um irgendwie Freizeiten begleiten zu können, ist auch das Thema Sonderurlaub. Da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen. Dabei handelt es sich sicher um die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber eine Person freistellt. Man hat ja ein Recht darauf, auf einen Sonderurlaub, und das Gehalt, was dann in dem Zeitraum fällig ist, kann man sich dann wiederholen. Sozusagen, das muss der Arbeitgeber dann nicht übernehmen. Das ist dann für alle Seiten eigentlich ein guter Deal. Und wir merken gerade in NRW, dass das Volumen riesig wird. Also es sind immer mehr Menschen, die Sonderurlaub beantragen, um solche Maßnahmen zu begleiten. Es sind aber auch immer mehr Menschen, die richtig gut verdienen. Also das, was wir da teilweise erstatten, sind sehr hohe Summen für eine 5-tägige Freizeit. Das muss man dann auch sagen. Und das führt mich zu dem Punkt, dass man sich manches Ehrenamt auch bei Freizeiten in gewisser Weise auch einfach leisten können muss.
Ja, apropos leisten, du hast es vorhin angesprochen, 800, 900, 1000 Euro irgendwie für Freizeiten als Teilnehmer in Gebühren. Der Deutsche Bundesjugendring hat eine Umfrage gemacht, beziehungsweise so eine Studie, und hat herausgefunden, dass für 2023 der durchschnittliche Teilnahmebeitrag einer Woche Ferienfreizeit pro Kind bei rund 250 Euro lag. Sie haben gesagt, na ja, das ist gar nicht so viel Geld. Naja, das ist schon viel, also ist einerseits für die Eltern, für die Familien viel Geld, gerade Menschen, die von Armut betroffen sind, die arm sind, die marginalisiert sind, die mehrere Kinder haben, da kommen manchmal ja noch so diese Mehrkindregelungen dazu, für die ist das wahnsinnig viel Geld. Und andersrum, woher bekommen denn Jugendverbände, Jugendgruppen, Kirchengemeinden das Geld, um überhaupt diesen ganzen Overhead zu stemmen? Also Material, Zelte, Essen, Versicherungen, da kommt ja wahnsinnig viel zusammen. Und da sieht es auch nicht so rosig aus. Machen wir uns nichts vor. Also wir hatten jetzt in Mecklenburg-Vorpommern den Fall, dass Zuschuss des Landes pro Kind pro Tag von, Achtung, 2,50 Euro auf 10 Euro erhöht wurde. Jetzt muss ich sagen, ja, 10 Euro ist immer noch nicht viel Geld an der Stelle, aber 2,50 Euro vorher, also da würde ich jetzt als Verbandlerin sagen, sorry, das beantrage ich erst gar nicht. Da ist sozusagen der Papieraufwand und der Antragsaufwand viel, viel höher. Aber wir müssen uns auch noch genauer anschauen, wie eigentlich so Ferienfreizeiten finanziert sind. Das sind ja einerseits die Teilnehmerinnenbeiträge, es gibt kommunale Fördermittel und Zuschüsse, es gibt Zuschüsse der Bundesländer. Da, wo ich herkomme, sucht man sich dann so ein bisschen lokale Sponsoren. Also der LKW, der das Material hinfährt, wird gesponsert von so einem lokalen Elektrohandel. Dann gibt es manchmal Supermärkte auch an den Orten, wo man seine Freizeiten macht, die irgendwie Lebensmittel sponsern, die einem Rabatt geben. Das alles super und trotzdem, hallo Inflation. Es wird halt einfach immer teurer und immer anstrengender, Plätze, Freizeithäuser zu finden. Häuser werden immer teurer. Das ist ein ganz wichtiges jugendpolitisches Handlungsfeld. Wir sind hier ein jugendpolitischer Podcast. Deshalb, Freizeiten sind nicht nur so, yeah, cool, Kinder bespaßen, ein bisschen Fingerfarbe, ein bisschen Batik, ein bisschen lalala. Das ist so nicht. Also wir haben es gerade schon gesagt, es geht darum, dass Kinder sich entfalten können. Aber es geht halt auch darum, das Recht des Kindes auf Freizeit, auf Ruhe, auf Spiel und altersgemäße Erholung abzudecken. Es ist ein Kinderrecht aus der UN-Kinderrechtskonvention von 1989. Also ja, klar, wir bespaßen Kinder, alles cool. Aber die Entfaltungsräume, die wir bieten, sind eben mehr als, Verzeihung, Ringelpiez, sondern ganz wichtige Entfaltungsräume für junge Menschen. Und das muss politisch gefördert werden. Und wir können dann nicht immer darauf verweisen und sagen, na ja, wenn jemand arm ist, da gibt's doch sicher irgendeinen Notfallfonds oder irgendeine Fördermöglichkeit. Die sollen halt fragen, da finden wir schon eine Lösung. Das sehen wir in der ganzen Debatte um Kinderarmut, Jendrik. Einfach zu sagen, ja, da gibt's ja, da müssen die Eltern nur fragen. Das funktioniert nicht so gut. Es hat viel mit Stigmatisierung zu tun, sich überhaupt dazu zu bekennen, dass man sich nicht leisten kann, das Kind auf die Freizeit zu schicken. Also ich sehe da einfach noch viele jugendpolitische Handlungsfelder und, das ist ganz wichtig, das Thema Inklusion auf Freizeiten. Also das ist auch noch überhaupt nicht förderrechtlich ausreichend beackert. Wenn Jugendfreizeiten inklusiv sein sollen für alle jungen Menschen, dann muss man auch die Fördermittel zur Verfügung haben für GebärdensprachdolmetscherInnen, für Möglichkeiten, dass Menschen mit einer Körperbehinderung dabei sein können, für TeilhabeassistentInnen. Boah, ganz ehrlich, allein wenn ich als ehrenamtliche 18-Jährige das beantragen müsste, würde ich schon schreiend im Kreis laufen.
Ein Punkt, der Freizeiten ja auch manchmal teurer macht, ist auch ein Punkt, der in meinen Jugendverbänden, in denen ich so unterwegs bin, oft gerade mit hoher Wichtigkeit ausgestattet wird von jungen Menschen. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Und auch da, wenn ich an die Freizeiten früher denke, dann waren wir da nicht unbedingt immer nachhaltig und sparsam unterwegs. Oft, aber nicht immer. Und ich merke, dass das Thema jetzt immer wieder kommt und sich viele Freizeiten schon mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals, das schneide ich jetzt extra nicht raus, weil, ne, ich sag's nochmal, Sustainable Development Goals beschlossen. Und wenn wir daran denken, es gibt lange Reisen durch Europa, wenn wir daran denken, dass Essen nicht immer unbedingt regional gekauft werden kann, auch aufgrund von finanziellen Engpässen, dann finde ich super, dass sich ganz viele Freizeiten jetzt auf den Weg machen und da versuchen, besser zu werden, auch zum Beispiel Fairtrade-Produkte einzukaufen, zu schauen, wie können wir vielleicht mit dem ÖPNV auch nochmal anreisen zu bestimmten Zielen. Muss es eigentlich noch das Ziel ganz weit weg sein oder können wir nicht auch an näheren Zielen etwas machen? Gibt verschiedene Initiativen, ob das jetzt Younger Goes Green ist, zum Beispiel, wo es auch darum geht, Einwegplastik zu vermeiden, Lebensmittelverschwendung, Sachen anders ein bisschen wieder zu verwerten. Also auch ein riesengroßes Thema, was manchmal ein Kostentreiber ist auf Freizeiten, was aber andersrum auch jugendpolitisch total wichtig ist, weil es von jungen Menschen auch eingefordert wird. Und was ich total spannend finde, ist jetzt den CO2-Rechner der Naturfreunde Jugend, kann man auf deren Website angucken, stellen wir euch in die Shownotes. Und als Evangelische Jugend NRW haben wir jetzt für unsere Freizeiten, die wir fördern, gesagt, tragt auch da mal mit Hilfe dieses Rechners euren Fußabdruck der Freizeit ein. Und ich bin sehr gespannt, was da am Ende entsprechend rauskommen wird. Und wenn ihr jetzt zuhört und denkt, ja, okay, aber wir brauchen noch mal so ein bisschen Ansätze dazu, dann hat dazu der Deutsche Bundesjugendring auch etwas Spannendes rausgegeben. 17 Ziele, 17 Freizeiten, verlinken wir euch auch. Für jedes der 17 SDGs gibt es da eine Idee, wie man es auf einer Freizeit umsetzen kann, sowohl methodisch, was kannst du da als Einheit direkt machen, aber auch in der Organisation einer Freizeit. Also das finde ich wirklich, ist eine tolle Hilfe, um dieses Thema anzugehen.
Und wie immer, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Also der Anspruch ist der, in bestimmte Richtungen das Thema Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln, weiterzudenken. Also klar, von NRW sind wir jetzt hierher gefahren mit dem Zug, mit dem TGV, so mehrere Waggons besetzt von jungen SportlerInnen aus NRW. Das ist schon mal total super. Aber ne, die nächsten Olympischen Sommerspiele sind in Los Angeles. Ich glaube, da wird es ein bisschen schwierig mit dem Zugfahren. Aber ich glaube, man kann das Thema Nachhaltigkeit an ganz vielen kleinen Stellen weiterentwickeln. Und ich bin da mit dir einer Meinung. Wir haben da früher nicht so drauf geachtet. Ne? Also gerade wenn du halt für viele, viele Menschen im Supermarkt einkaufen gehst und halt keine Metro oder so Großhandel oder so in der Nähe hast, dann waren halt auch die Eisbergsalate abgepackt, die 15 Stück. Also da denke ich inzwischen auch anders drüber nach. Und ich habe auch nicht die super Lösung, wie es funktioniert, aber ich bin dankbar für so Apps wie die von der Naturfreunde-Jugend. Ich bin dankbar für Arbeitshilfen dazu und überhaupt, dass wir drüber sprechen. Und dazu sind wir ja hier. Jendrik, mein Favorite in der ganzen im Zeltlager war immer die Disco. Ich war ja ein großer Fan von der Zeltdisco, fand es immer total aufregend, so vier so blinkende Lichter und irgendwie Mucke. Aber ich glaube, für die meisten von uns ist das Beste am Zeltlager das Lagerfeuer. Und wir haben uns beide eine Top 5 überlegt, richtig?
Ja, das ist korrekt. Lagerfeuer ist auch genau mein Ding. Ich sitze gerne mit Gitarre am Lagerfeuer und schmetter da irgendwelche Songs. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du geratet hast bei dir. Wollen wir mal mit unserem Punkt 5 anfangen?
Ja, fang doch mal an.
Ja, bei mir ist da tatsächlich ein Song von den Sportfreunden Stille, ein Kompliment, sind 4 Akkorde, kann man einfach spielen. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Ja, das wurde gefühlt immer geschmettert, seitdem es diesen Song gibt. Was ist deine 5?
Meine 5 ist ein Klassiker, Marmor, Stein und Eisen bricht von Drafi Deutsche. Weil man so am Schluss in der Hook oder im Refrain so, everybody now, Marmor, Stein. Das ist einfach, das kannst du so brüllen am Lagerfeuer. Das rockt mich total. Genauso wie meine Nummer 4 im Übrigen. Bei mir hat Jugendverband dazu geführt, dass ich Ärzte-Fan geworden bin. Meine Nummer 4 ist Westerland von den Ärzten. Oh, ich hab's. Man kann es einfach, es ist einfach geil. Es macht einfach Spaß, das zu singen. Und es ist, genau, meine Ärzte-Liebe. Und ich glaube, ich habe damals mit 19, 11 noch gar nicht so die Mehrbödigkeit dieses Songs verstanden. Und kann es jetzt einfach nur noch feiern. Deine Nummer 4, Jendrik.
Ich bin von Westerland sehr inspiriert, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte irgendwie, aber natürlich haben wir das auch oft gesungen. Nummer 4 ist Laudato Si in der ganz alten klassischen Version, also nicht der House Remix, den es ja jetzt gibt, sondern das klassische Laudato Si von früher, O mio Signore, Laudato Si. Das ist einfach so ein Ding, das konnten alle immer mitsingen, egal ob sie jetzt irgendwas mit Kirche zu tun hatten oder nicht.
Mit Klatschen oder ohne Klatschen? Und auf 1 und auf 3 oder auf 2 und auf 4?
Ja, auf 1 und auf 3, das gab dann immer Strafe. Ja, ich glaube, ohne Klatschen. Also in den Verbänden, wo ich unterwegs war, und das kommt mir sehr entgegen, singt man einfach und macht nicht dazu noch irgendwelche Choreografien oder klatscht noch irgendwas. Also einfach singen reicht auch aus. Und wenn man dann auch mal selbst die Gitarre in die Hand nehmen wollte, um ein Lied zu spielen, was recht schnell zu spielen ist, dann kann man einfach Lady in Black spielen. Das sind nämlich nur 2 Akkorde, die man da spielen muss. Ne, also dieses
Ja, stimmt.
Das ist einfach unangefochten Nummer 3. Aber es gibt noch 2, die drüber kommen. Und was ist deine 3, Anna? Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, meine 3 ist ein Song, der vor allen Dingen jüngere Kinder total aus dem Häuschen bringt. Glaube ich, zuverlässig seit 40 Jahren. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das ist einfach so ein Gassenhauer-Ding, also meine Oma, na, man kann das einfach immer so ein bisschen mitschunkeln, mitsingen und der Text ist einfach total cool, total absurd auch und gerade kleine Kinder feiern das total ab. Für jetzt so Nomadinnen wie mich ist meine Nummer 2 eher wichtig, nämlich von Hannes Wader, Heute hier, morgen dort. Das ist ja so ein Song, der darüber erzählt, was es bedeutet, nicht immer an einem Platz zu sein, sondern immer ein bisschen unterwegs zu sein und auch immer versuchen, Beziehungen aufzubauen an den Orten, an denen man ist. Und das ist eher so ein bisschen wehmütiger für mich, aber mit der Wehmut kann ich eigentlich ganz gut leben.
Mir würde zu jedem deiner Lieder noch was einfallen. Bei meiner Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, muss ich jetzt immer an diese WDR.
Oh Gott, ja, stimmt.
Ganz viel Diskussionen nach sich, wie man das ja machen könnte. Nummer 2 ist auch so ein Kirchenklassiker, ne? So evangelischer Jugendverband, da kommt das vor. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und so weiter. Das haben wir immer gesungen. Das war die Nummer 4 im Gesangbuch damals. Ich weiß nicht mehr welches. Ja. Und immer, wenn irgendwie sich ein Lied gewünscht wurde, dann war es Vergiss es nie. Aber unangefochten auf Platz 1. Das würde wahrscheinlich auch in einer Umfrage rauskommen. Oder ich würde die Menschen so beeinflussen, dass sie das sagen würden, weil es mein absoluter Favorite ist. Ist Wonderwall. Ja?
Ich bin überhaupt nicht überrascht.
Ich bin gar nicht überrascht. Ach doch, also wirklich, Wonderwall ist mein Song, den ich auch selber dann auf den Freizeiten am Lagerfeuer immer gespielt habe. Diese Akkorde, das ist wunderbar. Da geht auch nichts drüber. Du kannst jetzt sagen, was du willst. Das ist die 1, oder?
Ich verstehe, dass es deine 1 ist. Ich habe kürzlich auf TikTok ein Video gesehen, wo irgendjemand sagte so, es gibt ein einziges Lied auf der Welt, wo der erste Akkord reicht, um zu erkennen, was es für ein Lied ist. Und es ist Wonderwall. Ne? Also das ist so ein globales Ding, kann ich voll verstehen. Meine Nummer 1 ist Country Roads.
Oh, auch schön.
Ja, mega, mega schön. Country Roads von John Denver, der ja auch früh verstorben ist. Und ich habe das mit 9 zum ersten Mal im Lagerfeuer gehört und fand das einfach Total krass, auch wie schnell ich mit 9 oder mit 10 eigentlich schon diese hochkomplizierten 3 Strophen drauf hatte. Und ich fühle mich bis heute ein bisschen beleidigt von der Version von der Hermes House Band, wo so ein Dance-Ding drin ist. War eigentlich ist Country Roads auch so ein melancholisches Lied. Das mag ich total gerne.
Ja, Anna, um mich mal wieder selber zu zitieren, wir biegen jetzt auf die...
Ja, zitiere dich selbst. Schlusskurve, Schlusskurve. Ich komme schon ganz durcheinander, Jendrik.
Okay, warum bist du jetzt ganz durcheinander? Du bist noch musikalisch, du hängst doch bei Country Roads. Wir biegen jetzt auf die Zielgerade, Schlussgerade ein, was auch immer.
Denn Almost Heaven, John, genau, West John, Virginia. Ja, du hast recht.
Man singt ja auch Take Me Home und wir müssen ja auch mal jemand nach Hause gehen. Jetzt reicht's auch mit den ganzen, sonst werden wir hier noch einen Musikpodcast. Wir sind am Ende angekommen. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt bis zum Ende, wenn ihr das hier noch hört. Und Anna und ich werden jetzt in eine Sommerpause gehen. Wir setzen eine Folge aus, machen in 4 Wochen weiter am 26. August. Das war jetzt Folge 16. Wir haben Januar angefangen. Jetzt sind wir hier schon irgendwie 7 Monate dabei. Das heißt, gefühlt ein halbes Jahr. Dankeschön für euren Support, dass ihr bis jetzt so fleißig dabei wart, den Podcast immer teilt und hört, uns darauf ansprecht, Feedback gebt, auch teilweise mit im Podcast dabei seid durch eine Sprachnachricht oder als Gästin entsprechend. Das macht großen Spaß und motiviert uns, da spreche ich auch, glaube ich, für dich mit, Anna, dass wir so weitermachen.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns dann am 26. August mit Folge 17 wieder hören. Ich sage auf Französisch au revoir, à bientôt. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder und habt einen zauberhaften Sommer, ihr Lieben. Bis dann.